Deutschlandfunk. Andruck.
Ein Mann steht mitten auf der Straße, in jeder Hand eine Einkaufstüte und vor ihm ein Panzer. Ganz alleine stellte sich der Unbekannte den vorrückenden Soldaten der Volksbefreiungsarmee entgegen. Dieses Bild ist zur Ikone geworden. Aufgenommen wurde es vor fast genau 30 Jahren nahe dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Am 4. Juni 1989 ließ die chinesische Regierung dort die seit Wochen andauernden Studentenproteste blutig niederschlagen. Erschüttert berichtete der Korrespondent des Deutschen Hörfunks.
Ein Panzerfahrzeug schwenkte absichtlich so aus, dass es einen harmlosen jungen Radfahrer auf das Pflaster walzte. Einige Ausländer konnten den Mann nur noch tot der Polizei übergeben. Gestandene Männer brachen in Tränen aus und konnten nicht mehr weiter berichten, was sie diese Nacht auf dem Platz am Himmlischen Frieden oder in seiner Nähe gesehen hatten.
Hunderte Menschen wurden getötet, manche Quellen sprechen von bis zu 10.000 Toten. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Das Massaker ist bis heute ein Tabuthema in China und die Demokratiebewegung hat sich von der Repression nie erholt. Wie einige der damaligen Demonstranten mit den andauernden Schikanen umgehen, schildert der Exilschriftsteller Liao Yiwu in seinem neuen Textband »Herr Wang, der Mann, der vor den Panzern stand«. Darin veröffentlicht er Kurzbiografien von Mitgefangenen und Briefe, die er im Gefängnis an seine Frau schrieb. Wegen Sympathiebekundungen für die Studenten hatte er selbst mehrere Jahre in chinesischen Gefängnissen gesessen. Inzwischen lebt Liao im Exil in Berlin. Welche Rolle solche Exilschriftsteller für die in China verbliebenen Bürgerrechtler spielen, habe ich unseren China-Korrespondenten Axel Dorloff gefragt. Er hat das Buch in Peking gelesen.
Ja, sie sind ein ganz, ganz wichtiger Referenzpunkt. Wenn wir das mal vielleicht am Beispiel Liu Xia durchspielen, der Witwe des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo. Jetzt lebt sie ja in Berlin, aber bis zum letzten Sommer war sie unter Hausarrest in China und das 8 Jahre lang. Und Liao Yiwu galt als einer ihrer besten Freunde. Er hat regelmäßig mit ihr telefoniert, auch als sie völlig verzweifelt noch in China war. Er hat das auch veröffentlicht, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Es gibt also eine internationale Community an Dissidenten, an kritischen Köpfen aus China, die sich zwar nicht alle grün sind, aber viele unterstützen sich gegenseitig, machen Lobby auch bei westlichen Regierungen, so wie der Brief, den Liao Yiwu ja auch an Angela Merkel geschrieben hat. Und wenn dann eine Ausreise ermöglicht wird, wie im Falle von Liu Xia, dann gibt es bestimmte Städte wie New York oder auch Berlin, in denen man mehrere dieser chinesischen Exilschriftsteller oder auch andere Dissidenten trifft. Und in Deutschland sind Liao Yiwu und auch Liu Xia sicherlich ganz wichtige Referenzpunkte, auch für die, die hier geblieben sind.
Diese Bücher von Liao Yiwu, die sind ja in China verboten. Das Massaker an sich ein Tabuthema. Gibt es zum 30. Jahrestag des Massakers also überhaupt keine Publikationen, die man in China auch erhalten kann?
Ja, es gibt einfach keine offizielle Aufarbeitung. Also Chinas Staats- und Parteiführung hält Dokumente, Statistiken, hält Zeugenaussagen von damals unter Verschluss. Keine Zeitung greift es auf, es redet niemand öffentlich darüber. In den Schulbüchern findet das nicht statt. Es gibt auch keine kritische historische Forschung an Chinas Universitäten dazu. Geschweige denn Bücher von Schriftstellern von Liao Yiwu, die würde man vielleicht aus Hongkong schmuggeln können. Ich habe jetzt bei der Lektüre einfach nochmal gemerkt, wie wohltuend das ist nach 4 Jahren China, auch sowas hier zu lesen, dass man hier halt nicht bekommt, dass ich hier nicht kaufen kann. Aber auch im Internet, es sind sämtliche Suchbegriffe dazu blockiert. Chinas Propaganda- und Zensurmaschine versucht ja, das Thema aus dem kollektiven Bewusstsein der Chinesen zu streichen. Und das ist ihnen auch größtenteils gelungen. Und wenn die chinesische Regierung darauf angesprochen wird, dann verweist sie sehr schnell auf die wirtschaftlichen Erfolge der vergangenen 30 Jahre im Land und führt die dann als Beleg dafür an, dass der Weg nach 1989 richtig war. Ein Weg, der ja bis heute auf der Formel Wohlstand statt Freiheit beruht.
Sie haben gerade gesagt, dass es für Sie auch eine Wohltat war, dieses Buch jetzt zu lesen, weil Sie sowas sonst in China nicht so einfach bekommen. Jetzt ist es so, wir haben Ihnen das Buch als PDF geschickt. Unter welchen Umständen lesen Sie denn so ein Buch? Müssen Sie damit rechnen, dass Sie möglicherweise Probleme bekommen, wenn man das auf Ihrem Smartphone oder auf Ihrem Computer findet?
Ja, das ist auch die Frage, die wir uns immer stellen. Ich meine, wir haben ja natürlich viele Bücher hier in unserem Büro, die wir nicht lesen dürfen. Also ich habe zum Beispiel, mehrere Liao Yiwu Bücher und die habe ich alle in Berlin gelassen, als ich 2015 nach China gezogen bin, weil ich wusste, es gibt ein paar Bücher, die werden dann unter Umständen Probleme haben, durch den Zoll zu kommen, weil die sich das ganz genau angucken. Und genauso ist es bei der Rückreise auch. Das Umzugsunternehmen filtert sowas raus. Das hat dann für uns keine unmittelbaren Konsequenzen. Das wird einfach beschlagnahmt, aber es ist halt weg.
Der Untertitel dieses Buches lautet ja Texte aus der chinesischen Wirklichkeit. Spielt die Reformbewegung in der Wirklichkeit der ganz normalen Chinesen überhaupt noch eine Rolle? Oder ist das etwas, das eher einzelne intellektuelle Kreise, die sich auch in Richtung Westen orientieren, betrifft?
Es sind, glaube ich, wirklich einzelne Intellektuelle, für die das noch wichtig ist. Ich habe ja eben schon gesagt, dass viele, gerade junge Leute, dadurch, dass die chinesische Zensur- und Propagandamaschine so gut funktioniert, von diesen Ereignissen nichts wissen. Wir haben uns an Universitäten umgehört, haben die Studenten angesprochen und da gibt es Leute, die nichts mit diesem 4. Juni 1989 anfangen können. Wir haben eine Mutter von Tiananmen getroffen, die damals ihren Sohn verloren hat, der wurde auf dem Platz oder im Umfeld des Platzes erschossen. Selbst ihre Enkelin, also sozusagen die Nichte dieses Sohnes, die weiß nicht, was mit ihrem Onkel damals passiert ist. Da wird nicht drüber geredet, selbst in Familien, die das unmittelbar betrifft. Und deshalb ist diese Reformbewegung im Prinzip eine Folie für Intellektuelle.
In einer Anekdote in dem Buch berichtet Liao Yiwu von einem ehemaligen Mitgefangenen, der zum Jahrestag des Massakers eine Zeitungsanzeige geschaltet hat. Und zwar auf eine intelligente Art und Weise hat er versucht, die Zensur zu umgehen, benutzte einen Trick. Statt von toten Demonstranten schreibt er von einem Grubenunglück, das am 4. Juni, also dem Jahrestag, stattgefunden haben soll, bei dem die Menschen angeblich umgekommen sind. Und damit schaffte er es, sogar in eine von der Partei verwaltete Zeitung berichtet Liao Yiwu. Wie mutig muss man sein, um in solcher Form über das Massaker zu sprechen?
Ja, Liao Yiwu gibt da in der Tat ein sehr schönes Beispiel für das Katz-und-Maus-Spiel, mit dem ja auch jetzt wieder versucht wird, den Zensoren zu entgehen. Man benutzt im Internet gewisse Decknamen für das Massaker am 4. Juni, um zumindest eine Zeit lang nicht entdeckt zu werden und darüber mit anderen diskutieren zu können. Man benutzt zum Beispiel nicht das richtige Datum, 4. Juni, sondern schreibt 35. Mai. Das ist ein Weg, den Zensoren zu entgehen. Man benutzt chinesische Zeichen, die in der Aussprache fast gleich klingen wie die Aussprache von 4. Juni. Das heißt auf Chinesisch Liu Si. Oder manche Blogger nutzen auch die Abkürzung 8x8. Das ist 64, also 6 und 4. Und im Chinesischen wird der Monat immer zuerst genannt und dann der Tag. Also hat man auch mit 8x8 das sensible Datum. Das geht natürlich alles nur, solange es nicht gefunden wird, solange das nicht entdeckt wird, dann wird es blockiert. Aber es gibt sie noch, die Blogger, die wie der Mitgefangene, über den Liao Yiwu berichtet, versuchen, unter einem Decknamen darüber zu diskutieren, ein Forum zu schaffen. Aber sie haben natürlich recht, dazu gehört Mut. Und wer entdeckt und auch identifiziert wird, der hat sicherlich sehr schnell Probleme.
Lassen Sie uns noch auf eine andere Episode schauen. Neben Texten aus der Zeit seiner Haft, die ja schon in den 90ern liegt, berichtet Liao auch eine Episode aus dem Sommer 2017. Damals setzte er sich für seinen Freund ein, den Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo. In Briefen an Bundeskanzlerin Merkel bittet Liao darum, Liu Asyl in Deutschland zu gewähren. Doch China hat am Ende die Ausreise verweigert. Liu Xiaobo starb schließlich in China. Trotzdem schreibt Liao, kein Land hat so viel für Liu Xiaobo getan wie Deutschland. Wie wichtig ist Deutschland Ihrer Ansicht nach denn für die Dissidenten in China?
Sehr wichtig. Das höre ich immer wieder auch in Gesprächen mit Dissidenten hier. Viele schätzen das sehr. Es gibt ihnen Anerkennung. Manche sprechen sogar von einem gewissen Schutz, den Deutschland durch dieses Engagement biete. Auch die Ausreise im Juli 2018 von Liu Xia, der Witwe von Liu Xiaobo, war ja zum großen Teil dem Einsatz der Bundesregierung zu verdanken, speziell der deutschen Botschaft hier in Peking, die sich da sehr beharrlich und immer wieder für sie eingesetzt hat. Andere Länder, auch aus der EU, haben das bereits aufgegeben. Wer wirtschaftlich etwas von China will und vor allem in der Bittstellung ist, der ist da sehr zurückhaltend beim Thema Menschenrechte. Deutschland ist da einfach in einer anderen, in einer stärkeren Position als kleinere EU-Länder und nutzt diese Position auch. Das ginge vermutlich noch konsequenter, aber es gibt wirklich hauptsächlich Dissidenten, die diese Wichtigkeit Deutschlands betonen.
Eine letzte Sache noch. Was nehmen Sie mit aus diesem kleinen roten Buch von Liao Yiwu, das Sie gelesen haben? Wie verändert es Ihre chinesische Wirklichkeit als Korrespondent in Peking?
Ja, ich glaube, es verändert nicht meine Wirklichkeit, aber es bringt nochmal dieses Bewusstsein, dass es diese Chinesen noch gibt, dass es einfach noch Chinesen gibt, die von einem anderen China träumen, die die Forderungen, die damals die Studenten auf den Tisch gebracht haben, weiter verfolgen, die dem nachhängen. Genauso unser Protagonist, den wir auch da in Taiwan besucht haben, der sagt, das ist eigentlich seine Konsequenz aus 89, sich dafür ein Leben lang einzusetzen, für Freiheit, für Menschenrechte, für Zivilgesellschaft, und das tut auch Liao Yiwu. Und das ist gut, sowas zu lesen, wenn man das China, das im Moment Realität ist, jeden Tag mitbekommt.
Sagt Axel Dorloff in Peking. Liao Yiwu, Texte aus der chinesischen Wirklichkeit, übersetzt von Hans-Peter Fischer. Erschienen bei S. Fischer, 141 Seiten, kosten 12 €.